Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite, wie immer, der Martin. Hello.
Hallo David, grüß dich.
So, heute wird es ein bisschen technisch, oder? Habe ich den Eindruck.
Ja, das könnte unter Umständen sein, technisch-mathematisch. Wir schauen uns heute mal ein bisschen an, die Streitfrage, was messe ich denn, um Vorhersagen zu treffen? Ja, mache ich eine Schätzung oder gehe ich auf den Durchsatz?
Genau, das sind ja sozusagen die beiden Lager, die da aufeinandertreffen, ne? Die Scrum-Verfechter, die dann immer sagen, ja, wir machen hier Storypoints und schätzen mit Storypoints, die Kanban-Verfechter setzen sich für Durchsatz ein. Und wie so oft würden wir jetzt hier einmal eine ganz neue Perspektive drauf geben, weil ich würde jetzt einfach mal plädieren, das ist von vornherein eigentlich die falsche Frage, weil es geht eigentlich nur darum, dass du es konsistent machst. Und die eigentliche Frage, die ja dahinter steckt, die man eigentlich damit beantworten will, ist ja, wann wird denn das, was ich vorhab oder mir vorgenommen habe, eigentlich fertig? Und das ist ja eine Frage, die vollkommen valide ist, ne? Die muss man, finde ich, als Product Owner und auch als Scrum Master in dem Team, als Führungsteam beantworten können. Ich muss aussagekräftig sein gegenüber einem Management, das wissen will, ja, wann wird es denn fertig?
Ja, oder ihr habt bis dahin Zeit. Was schaffen wir bis dahin? Ja. Na? Und ihr merkt schon, da winkt das magische Dreieck des Projektmanagements euch entgegen. Ja. Also einmal Zeitfix, Scope-Variable, einmal Scope-Variable, Zeitfix. Ja. Also das sind unterschiedliche Fragen, die man unterschiedlich beantworten kann. Und alles fix, wissen wir fachlich, macht keinen Sinn. Ne?
Geht nicht, genau. Auch wenn man es immer wieder irgendwie versucht. Der Hauptpunkt ist aber, und da können wir wieder auf alte Folgen von uns verlinken, ist ja, dass du sowieso nur aussagekräftig sein kannst, mit was immer du vorhersagst, wenn du ein stabiles System hast. Und dann ist es vollkommen egal, ob du mit Storypoints schätzt oder deinen Durchsatz misst. Wenn dein System instabil ist, bringst du dir sowieso nichts. Und das ist ja der Link zum CFD, wo wir, glaube ich, schon mehrfach Folgen drüber gedreht haben, wo man einfach sehen können, dass dein Durchsatz innerhalb der Spalten deines Boards gleich ist, ne? Die Anflug- und die Abflugrate, der Input- und Outputrate ist halt ungefähr konstant, damit du überhaupt aussagekräftig sein kannst. Also ein stabiles System ist erstmal das A und O, die Grundvoraussetzung. Bisschen Variabilität hat man immer, das ist klar, aber wenn ich eine Riesenvarianz habe, bringt es mir gar nichts.
Richtig, und jetzt mal in der Grundannahme natürlich immer, dass ihr das methodisch richtig macht. Ne? Also, dass ihr, wenn ihr schätzt, dass ihr euch einigt, was schätzen wir denn? Ne? Komplexität oder machen wir eine Zeitschätzung? Ja, also, ja. Aber wenn, dann bitte eines und das dann richtig, ja, methodisch, ja. Und nicht irgendwie mischen oder weiß der Teufel, was man da alles macht in der Praxis. Ja.
Genau. Und den Lösungsvorschlag, den wir euch jetzt heute vor oder mitgebracht haben, um dieses Problem zu lösen, wie mache ich denn Forecasts mit meinem Team, egal ob ich jetzt in Kanban oder in Scrum unterwegs bin, das ist eben eine Monte Carlo Simulation. Das ist ein sehr schönes technisches Tool, das man nutzen kann. Und das Beispiel, das wir jetzt heute nutzen, um es dir näher zu bringen, ist auch nicht von uns, sondern aus Kanban in der IT. Nee, Kanban in der Praxis heißt das Buch, mal wieder vom Klaus Leopold. Ein altes Buch schon, würde ich sagen, ne? Ist bestimmt schon ein paar Jahre alt. Klassiker, ja. Lohnt sich immer. Ja. Leopold lohnt sich immer. Ja. Genau. Wie gehen wir jetzt also ran? Wir stellen uns einfach mal vor, wir wollen ins Apfelbusiness einsteigen. Ne? Wir sind jetzt Apfelbauern und wir kriegen ein ganz gutes Angebot, wie wir denken, nämlich wir kriegen das Angebot, 20 Paletten zu kaufen, jeweils mit 1000 Äpfel, und diese Paletten kosten uns, weiß ich nicht, sage ich jetzt einfach mal 1000 Euro. Und die Annahme, die wir treffen können, die wir aufgrund von Marktforschung herausgefunden haben, ist, dass wir 1 Liter Apfelsaft für 1 Euro verkaufen können, um es ganz einfach mal zu halten hier. Und jetzt ist ja natürlich mal eine Frage, nehme ich dieses Angebot an oder nehme ich das Angebot nicht an? Ist es eine gute Wette oder ist es eine schlechte Wette? Jetzt kannst du dir einfach mal auf Pause drücken und selber nachdenken, wie du dieses Problem lösen würdest. Und wir stellen euch jetzt einfach mal zwei vor. Die erste und einfachste ist halt eine klassische Min-Max-Abschätzung, oder? Ich meine, du hast den, wie heißt die noch?
Also es gibt Min-Max und es gibt eine Dreipunktschätzung, gibt es auch noch.
Dreipunktschätzung, ja, genau.
Genau. Ja. Da gibt es verschiedene Arten. Also Min-Max, ich tue jetzt einfach mal ein paar Äpfel rausziehen, ja, und dann tue ich mal messen, wie viele Milliliter kommen da raus. Und dann sage ich, okay, das ist der eine, das war der schlechteste Apfel und das andere war der beste Apfel. So. Dann habe ich einen maximalen Wert und einen minimalen Wert. Die liegen natürlich irgendwie, ne? Also die werden wahrscheinlich extrem weit auseinander liegen, aber dann habe ich schon mal so einen Anhaltspunkt. Ne? Ja. Schon vorausgeschickt, das ist super ungenau. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Minimum und das Maximum eintritt, geht gegen irgendwo hin. Ja? Ja. Also das wird's nicht sein. Und die weitere Folge, sozusagen eine Dreipunktschätzung zu machen, also dann einfach öfters zu messen und Min, Max und den Durchschnitt und so, also das sind dann alles die Verfahren, die darauf abzielen, da irgendeinen gearteten Durchschnitt rauszukriegen.
Ja, genau. So, die statistisch sauberere, aber mathematisch etwas anspruchsvollere Variante, das ist eben eine Monte-Carlo-Simulation. Und jetzt erklären wir mal anhand dieser Äpfel, wie das geht und kommen dann auch wieder zurück zu unserem ursprünglichen Problem. Ich erspare euch jetzt die mathematischen Details, aber Fakt ist, das kann man relativ leicht nachrechnen, dass eine Stichprobe von 19 Äpfeln reicht, um eine 90-prozentige Sicherheit zu haben, dass man das tatsächliche Minimum und das tatsächliche Maximum erreicht hat. Also das heißt, du gehst zu deinen 20.000 Äpfeln, ziehst dir random 19 da raus, presst die aus und misst, wie viel Milliliter aus diesen Äpfeln rauskommen.
Und random ist da wichtig, ne? Also ihr greift nicht mit der Hand rein, ne? Das ist nicht random, ne? Also ihr müsst wirklich einen Zufallsgenerator, also in dem Computerprogramm kann das dann simulieren mit dem Excel oder was. Es muss wirklich Zufall generiert werden, nicht, dass eure Psyche da euch zu einem roten Apfel irgendwie ins Geheim zieht, ne? Also es muss wirklich ein echter Zufall sein, wo ihr diese Proben entnehmt. Ne?
Genau, ja. Dann presse ich die eben aus und dann habe ich eine Verteilung von diesen Milliliterzahlen und die Wahrscheinlichkeit, dass eben bei diesen 19 Äpfeln das tatsächliche Minimum und das tatsächliche Maximum drin ist, ist eben 90%. Die mathematischen Details spare ich euch jetzt. So, und jetzt ist eben die Idee einer Monte-Carlo-Simulation. Wir tun so, als würden wir 20.000 Äpfel, also unsere gesamten Paletten, auspressen, aber nur mit den Daten dieser Stichproben, die wir haben, also dieser 19 Äpfel. Und das machen wir 10.000 Mal. Also wir simulieren 10.000 Mal, kannst auch weniger oder mehr machen, das ist jetzt erstmal egal, wie viel Liter Apfelsaft wir aus diesen 20.000 Äpfeln rausbekommen. Um es ganz konkret zu machen, würde das bedeuten, du nimmst den ersten Apfel und würfelst mit einem 19-äugigen Würfel. Und dann kommt raus 11. Dann nimmst du deine Stichprobe, nimmst den 11. Apfel und da kam raus, das sind 25 Milliliter. Haken dran. Dann nimmst du den zweiten Apfel, würfelst wieder. Kommt meinetwegen eine 14 raus. Dann nimmst du die Stichprobe 14 deiner Äpfel. Da kommt raus 75 Milliliter. Zack. Und so machst du das jetzt für alle 20.000 Äpfel durch. Und du tust so, als würden diese Äpfel eben nur aus diesen 19 Äpfeln aus dieser Stichprobe bestehen. Und das machst du 20.000 Mal. Und das Ganze machst du dann wiederum 10.000 Mal.
Ne? Genau. Und nachdem das, wenn wir das selber machen, zu langweilig ist und zu lange dauert, nehmen wir natürlich einen Computer zu Hilfe, ja, der genau. Für uns das wunderbar machen kann, auch 100.000 Mal, wenn es sein muss. Ja. Ja. Und der praktische Tipp an der Stelle, ihr braucht diese Sache gar nicht programmieren können. Ne? Also geht in ChatGPT rein, formuliert es als Problem, sagt, ich habe jetzt hier diese 19 Äpfel, das sind die Stichproben, die Werte rein, schreibe mir ein Programm, von mir aus eben Python oder sowas, das simuliert und gib mir dann eine grafische Auswertung raus.
Ja.
Und welche da rauskommt, ist auch klar, ne?
Ja, genau. Nämlich?
Der Gauss.
Genau, der Klassiker. Weil nämlich, das hatten wir ja gerade gesagt, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt diese Simulationen jedes Mal auf deine minimalen Milliliter-Apfel zugreift, ist relativ gering. Genauso ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass er bei diesen 20.000 Durchläufe jedes Mal den Apfel aus deiner Stichprobe zieht, der am meisten Saft gegeben hat. Aber da du es 10.000 Mal machst, gibt es sicherlich Durchläufe, wo er sehr, sehr oft diese Äpfel gezogen hat und es gibt halt welche, wo er sie sehr, sehr selten gezogen hat. Aber in der Mitte, also in den meisten Fällen, wird er halt eben genau die Äpfel ziehen, wo halt eben einfach nur normal viel Milliliter Apfelsaft rausgekommen ist. Und daraus ergibt sich eine gaußsche Normalverteilung. Und das Tolle daran ist eben, man berücksichtigt eben die Varianz. Ich gehe davon aus, dass ich unterschiedliche Ergebnisse bei diesen Stichproben habe, dass nicht jeder Apfel gleich ist. Das ist keine Durchschnittsbetrachtung.
Ja, also und warum Durchschnitt eine blöde Idee ist, um Vorhersagen zu machen. Also ihr kennt das Beispiel, ne? 10 Leute in einem Raum, einer davon ist Elon Musk. Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt? Ja? Also spätestens da müsste uns klar sein, Durchschnitt ist eine blöde Idee, um sowas zu ermitteln, um Vorhersagen für die Zukunft zu machen, aufgrund von Daten. Ja?
Genau. Jetzt nochmal ganz kurz auch nur technisch für den einen oder anderen, den es interessiert, warum jetzt 10.000 Mal und nicht 100.000 Mal oder nicht 1.000 Mal, da kann man natürlich mitspielen. Die Rechnung, die man da aufmachen muss, ist sozusagen Genauigkeit versus Rechenaufwand. Also wenn du 100.000 Mal diese Simulation machst, wird dein Ergebnis nur unwesentlich genauer, hast aber eine viel, 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 viel höhere Rechenaufwand. Wenn du es zu wenig machst, also nur 1.000 Mal meinetwegen, kann das Ergebnis ungenau werden, dafür hast du halt ein schnelles Ergebnis. Deswegen, es hat sich irgendwie so raus als Good Practice herausgestellt, dass so 10.000 Mal eine ganz gute Genauigkeit liefert und eben auch von der Rechenleistung her okay ist.
Ja, und diese gaussische Verteilung, die da rauskommt, die bringt uns in eine ganz tolle Lage. Nämlich, dass wir jetzt verschiedene Aussagen zu Wahrscheinlichkeiten machen können. Also wir können sagen, mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit passiert das und das. Und mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit kann aber das passieren. Ja? Genau. Das heißt, ihr garniert eure statistische Aussage mit einer Wahrscheinlichkeit. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ihr dürft, wenn ihr Vorhersagen für die Zukunft macht, müsst ihr eine Wahrscheinlichkeit mit einbauen. Ja. Und im Privaten machen wir das total oft. Ne? Also so, du, wie lange brauchst du zum Rasenmähen? Ja, so 2 Stunden, vielleicht auch 3. Ne? Ah, vielleicht, ne? Da war die Wahrscheinlichkeit, ne? Die hat da hervorgeblitzt. Ja. Ne? Das heißt, ihr behaltet euch eine Option aus von der Range, von der Möglichkeit, dass es länger dauert. Ne? Und im Business-Kontext lassen wir das auch weg. Ne? Also wir sagen, wie lange brauchst du? Ja, so 3 Tage, vielleicht auch 4. Und das vielleicht auch 4 steht dann aber nicht in der PowerPoint. Ne?
Ja. Dann sagt man 3 oder der Manager sagt noch, ach, du schaffst es auch in 2, Haken dran, fertig.
Genau, und dann könnt ihr reagieren. Dann könnt ihr sagen, ja, in 3 schaffen wir das, aber hier Kurve hingelegt, die Wahrscheinlichkeit liegt da bei 30%. Willst du das? Ist es deine Wette? Können wir probieren.
Also die Aussage eines Forecasts, ja, um das nochmal zusammenzufassen, ist immer eine Wahrscheinlichkeit mit einer Range dazu. Um in dem Beispiel mit den Äpfeln zu bleiben, könnte man dann eben sagen, in 85% aller Simulationen sind da 3600 Liter oder mehr rausgekommen. So, möchtest du 95% Wahrscheinlichkeit haben, dann musst du halt eben wieder in deine Normalverteilung gucken und die Aussage nochmal wieder korrigieren. Dann wird die Zahl natürlich ein bisschen kleiner wahrscheinlich, ne? Weil dann natürlich das Spektrum größer wird. Dann sind es halt vielleicht nur 2000 Liter. Aber du siehst schon, dass die Aussage viel, viel präziser ist und vor allem mit einer Wahrscheinlichkeit ausgelegt, als wenn du einfach nur eine Min-Max- oder eine 3-Punkt-Schätzung machst. Genau, weil du einfach die Varianz deiner Daten mit berücksichtigst in dieser Simulation.
Und für mich der Vorteil, also man eliminiert natürlich aufgrund der Daten der Vergangenheit natürlich diese Schätzung in der Zukunft. Ne? Also das ist ja auch nur ein Raten. Ne? Das eliminiert man damit komplett. Ja, plus ich brauche relativ wenig Daten, um so eine Monte-Carlo-Simulation zu machen. Ne? Also theoretisch, wenn ich eine Budgetvorsage brauche, dann brauche ich nur den Budgetverbrauch pro Zeiteinheit. Ne? Und dann kann ich das schon tun. Das heißt, ich brauche nicht die Teams prügeln, sagt, ha, habt ihr Startdatum, habt ihr das Enddatum eingefügt, damit wir die Cycle-Time messen können, dann nur dann können wir Vorhersagen machen. Nee, braucht es nicht. Ihr zählt einfach fertig pro Stück, pro Zeiteinheit, fertig. Ja? Ja. Braucht ihr nicht einmal mit dem Team reden, das könnt ihr so aus Tiere rauslassen.
Genau. Und wie nochmal, also um auf den Anfang zurückzukommen, ne, wir haben nur 19 Äpfel gezogen und haben mathematisch bewiesenermaßen eine 90-prozentige Sicherheit, dass ich in meinem Min-Max-Bereich liege. Das heißt für euch, wenn ihr 19 Tage lang den Durchsatz messt oder meinetwegen 19 Wochen, ich mache es oft auf Wochenbasis, 19 Wochen und ihr habt eine 90-prozentige Sicherheit, dass euer Forecast eine ziemlich gute Schätzung abgibt, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten schafft. Das ist nicht viel. 19 Datenpunkte sind wirklich nicht viel. Und um das auch nochmal zu betonen, Martin, das war echt wichtig, deswegen, nur aus diesem Grund bin ich ein Verfechter von Durchsatz. Nicht, weil Storypoints besser oder schlechter sind, sondern weil wenn ich mir einfach vorstelle, ich habe in meinem Team ein großes Projekt, dann müsste ich ja, um mit Storypoints Forecasts machen zu können, damit ich weiß, wie viel es denn wirklich sind, ja alle Stories erstmal durchschätzen. Das spare ich mir mit dem Durchsatz. Ne? Also ich würde mich einfach hinsetzen, ich würde sagen, gut, was brauchen wir denn alles? Ich würde eine grobe Roadmap machen, dann zähle ich meine Backlog-Größe, was viel, viel einfacher ist, als alle Items in meinem Backlog einfach durchzuschätzen. Natürlich kann sich das anpassen, aber das ist ja gar kein Thema. Ich muss nicht davon ausgehen, dass es für alle Zeiten genauso bleibt. Ja. Was mich auch noch zu dem Punkt bringt, auch ganz wichtig, also ein Forecast ist nie eine einmalige Sache, ne, sondern es geht um kontinuierliches Forecasting. Mit jeder Woche, mit jedem Datenpunkt, den ihr gewinnt, lasst ihr diese Simulation neu laufen. Weil dann habt ihr ja die tatsächlich realen Daten. Dann ersetzt ihr die Schätzung oder die Simulation mit den tatsächlich echten Daten. Und je näher ihr euch an eure Deadline kommt oder an eure Backlog-Größe oder was auch immer, desto präziser wird tatsächlich dieser Forecast. Ja. Und wir können da auch tatsächlich aus der Praxis berichten. Ich weiß noch, in einem Projekt, in dem ich 3 Jahre unterwegs war, im 3. Jahr war mein Budget-Forecast für das gesamte Jahr auf 1% genau. Also ich habe im Januar mit 1% Genauigkeit das Budget für das gesamte Jahr vorberechnet. Das war schon geil.
Ja, und bei dem stabilen System ist das keine Überraschung. Ne? Ja. Also wenn das System stabil bleibt, dann ist das wahrscheinlich Messungenauigkeit, die 1%. Ne? Also könnte man sagen, betroffen fast. Ne?
Ja, genau. Und das Wichtige davon, ne, weil du dich jetzt hier vielleicht fragst, was habe ich denn jetzt irgendwie davon? Ne? Mir geht es nur darum, dass wenn wir Projekte umsetzen in Teams, und das haben wir immer, ich aussagekräftig sein möchte und frühzeitig die Hand heben möchte, dass wir aus dem Ruder laufen. Und mit dieser Simulation kann ich einfach Monate im Voraus sagen, bei der aktuellen Zahlen-Datenlage, die wir haben, in 85% aller Fälle reißen wir die Deadline. Was machen wir? Steuern wir dagegen? Lassen wir es laufen? Gehen wir das Risiko ein oder nicht? Und nicht erst 2 Tage vorher und sagen, ach Chef, übrigens, wir schaffen es nicht. Und das gehört für mich zur Professionalität dazu, wenn man so will.
Ja. Ja, in der Praxis beobachten wir das täglich. Ne? Da läuft ein Projekt 3 Jahre lang, ja? Und dann werden Forecasts für die nächsten 2 Jahre gebracht, wie viel Budget man denn braucht. Ja? Ich so, ja wunderbar, hurray, das ist ja Monte Carlo, wie es lebt und lebt. Und ich habe Datenpunkte von 3 Jahren. Ja? Ja. Was glaubt ihr, wie genau das ist? Ja? Selbst wenn ihr, und es funktioniert alle irgendwie auch mit großen, kleinen, dicken Äpfeln, von mir ist jetzt auch eine Birne dabei, ja, also das durch dieses statistische Verfahren ist es auch total wurscht, ob ihr zwischendrin mal einen Projektleiterwechsel hattet oder da ein Scrum-Team ausgetauscht wurde oder nicht. Das ist total egal. Ja? Ja. Durch die schiere Masse der Simulation wird es nivelliert.
Ja, ganz genau. So, aber wir lassen euch natürlich nicht alleine damit. Martin hat schon den super Tipp gegeben. Natürlich könnt ihr einfach ChatGPT fragen, der macht euch das. Es lohnt sich natürlich trotzdem auch mit den Grundlagen vertraut zu machen, damit man überhaupt evaluieren kann, ob das, was ChatGPT da ausspuckt, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Ihr müsst ja in der Lage sein, die Ergebnisse auch zu interpretieren. Nichtsdestotrotz habe ich mich in den letzten Wochen auch hingesetzt und ich habe ein Tool geschrieben, ein Excel-Tool, wo man eben mit Monte Carlo Simulation machen kann. Einmal, um in die Zukunft zu blicken, also einen Sprint-Forecast sozusagen zu machen oder auch um die Frage zu beantworten, ja, wann wird es denn fertig? Wir haben eine Deadline. Oder wir haben noch einen Backlog von 300 Stories bei dem aktuellen Durchsatz. Wie lange brauchen wir? Wenn du Interesse an diesem Excel-Tool hast, dann schreib uns eine E-Mail oder schreib uns auf LinkedIn an und dann lassen wir dir gerne dieses Tool zukommen. Wir wollen ja unsere treuen Hörer und Hörerinnen auch belohnen. Und ihr sollt von unserem Wissen profitieren. Gut. Eine technische Folge. Ich hoffe, dir hat das heute trotzdem wieder was gebracht. Wir freuen uns auf E-Mails, Rückmeldungen, positive Bewertungen. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit Monte Carlo und eine gute Woche.
Genau, wir sehen uns im Casino. Bis dann.
Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.